Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Was der Schleier verschleiert. Christina von Braun über die Frau, den Islam und den Westen. Das Kopftuch von Musliminnen wird im Westen hochemotional diskutiert. Die Berliner Kulturwissenschaftlerin und Genderforscherin Christina von Braun stößt sich daran. Sie stößt sich daran, dass die zunehmende Entkleidung westlicher Frauen kaum Thema sei. Statt übers Kopftuch will sie über die Geschlechterordnung diskutieren. Denn im Verhältnis zwischen Mann und Frau und im Umgang mit dem weiblichen Körper spiegle sich das Gottesbild einer Gesellschaft, auch im säkularisierten Westen. Was der Schleier verschleiert. Christina von Braun in der Sendung von Heidi Kronenberg.
Der Schleier ist ein ganz, ganz ambivalentes, vielschichtiges Stück Kleidung. Woran mir sehr viel liegt, ist, dass der Schleier seine lange Geschichte hat, dass er auch in der christlichen Religion eine äußerst lange Geschichte hat, was den Frauenkörper betrifft. Und diese Geschichte aufzuarbeiten, die scheint mir sehr wichtig und eben auch in dieser ganzen Debatte nicht zu verlieren.
Die Kulturwissenschaftlerin und Genderforscherin Christina von Braun. Wer sich mit ihr auf ein Gespräch über den viel diskutierten Schleier einlässt, begibt sich auf die lange Kulturreise dieses Stücks Stoff. Rasche Antworten hat sie nicht zur Hand, Rezepte für den alltagspolitischen Disput schon gar nicht. Vielmehr lädt sie ein, die Hintergründe dieser Kopfbedeckung zu entdecken.
Es gibt eine politische Dimension zum Schleier, es gibt eine religiöse Dimension zum Schleier, es gibt eine soziale Dimension zum Schleier. Diese ganzen Dimensionen sind bis heute im Schleier enthalten. Kurz, der Schleier ist das, was man ein leerer Signifikant nennt und kann in jedem anderen Kontext mit unterschiedlichen Bedeutungen aufgeladen werden. Und das muss man sich klar machen.
Die hochemotionalisierte Kopftuchdebatte verschleiere die Wirklichkeit, trübe den Blick für die komplexe Geschichte und Gegenwart des Schleiers, ist sie überzeugt. Wenn heute im Westen über das Kopftuch debattiert wird, ist beinahe ausschließlich vom Schleier muslimischer Frauen die Rede. Doch der Schleier ist wesentlich älter als der Islam. Die frühesten Zeugnisse stammen aus Babylon und dem antiken Mittelmeerraum. Der Schleier war im Altertum nicht nur Kleidungsstück der Frau, sondern auch Attribut der Muttergöttinnen. Ishtar und Isis, später Demeter und Vesta, wurden oft verschleiert dargestellt. Und anders als heute wäre damals wohl niemand auf die Idee gekommen, den Schleier mit der Unterdrückung der Frau in Verbindung zu bringen.
In Babylon durften nur die Frauen höheren Standes den Schleier tragen. Unverheirateten Frauen und Prostituierten allemal war das Tragen des Schleiers verboten. Es war also ein Prestige-Kleidungsstück.
Der Schleier als Prestigeobjekt der High Society in Babylon oder als heilige Exklusivität der Muttergöttinnen, das mag aus Sicht des Westens heute tiefe Vorvergangenheit sein, weit weg und ignorierbar. Schon schwieriger wird die Distanzierung, wenn man sich vergegenwärtigt, dass der Schleier erstmals im Christentum, nicht etwa im Islam oder Judentum, zur Bekleidungsvorschrift im Gotteshaus wurde. Christina von Braun.
In der jüdischen Religion gibt es zwar den Schleier der Braut und diese Art von Bedeutung, aber dass eine Frau im Gotteshaus das Haupt zu verschleiern hat, das ist eine Forderung von Paulus und die gab es vorher nicht. Und das ist ja auch eine Regel geblieben, sehr lange in den christlichen Gesellschaften. Noch heute, wenn Sie nach Spanien gehen, werden Sie sehen, dass die Frauen ein Tuch über den Kopf streifen.
Hinter der Schleiervorschrift des Apostels steckt sein Gottesverständnis, beziehungsweise sein Männer- und Frauenbild.
Paulus sagt, der Mann ist Ebenbild Gottes, deshalb kann er in direkter Kommunikation ohne sein Haupt zu bedecken, mit Gott treten. Die Frau aber ist Ebenbild des Mannes, sozusagen eine Reproduktion des Mannes und kann nicht in direkten Kontakt mit Gott sprechen und folglich muss sie ihr Haupt bedecken. Man kann von dieser Erklärung halten, was man will, aber auf jeden Fall war Paulus und damit ein Christ der Erste, der verlangt hat, dass Frauen im Gotteshaus ihr Haupt zu bedecken haben.
Während im Christentum der Schleier im Laufe der Zeit in den Hintergrund geriet, gewann er im Islam zunehmend an Bedeutung. Christina von Braun zur Entstehungsgeschichte des muslimischen Kopftuchs.
Unter Mohammed waren der Großteil der Frauen nicht verschleiert. Er hat dann für sein eigenes Haus eine Trennwand eingeführt. Er hatte sehr viel öffentlichen Verkehr, hat eine Trennwand eingeführt, der Hijab. Der Hijab ist das, was die öffentlichen Gemächer von den Frauen oder den privaten Gemächern in einem Haus trennt. Und der Schleier ist praktisch das Hinaustragen dieser Trennung in den öffentlichen Raum, sodass Frauen sich auch draußen bewegen können, haben sie sozusagen den Vorhang am eigenen Körper.
Der Hijab, ein und dasselbe Wort für Trennwand und Schleier. Er soll die erotische Spannung zwischen den Geschlechtern dämpfen. Aber nicht nur die Frauen, auch die Männer müssen sich im öffentlichen Raum an Regeln halten. Der Verschleierung der Frau entspreche das Blickverbot für den Mann. Der islamische Jurist und Theologe Abu Hamid al-Ghazali wertete im 12. Jahrhundert den Blick des Mannes auf die fremde Frau als sündigen Akt, sozusagen als virtuelle Kopulation mit dem Auge.
Damit war eigentlich eine Art von Scham zwischen den Geschlechtern, Zurückhaltung zwischen den Geschlechtern verlangt. Eine Scham, die vom männlichen Körper nicht weniger verlangt wird als vom weiblichen im Koran.
Der individuelle weibliche Körper wird kontrolliert. Der symbolische Frauenkörper hingegen sakralisiert. Er wird zum Sinnbild für die Gemeinschaft der Gläubigen, für die Umma. Aber nicht nur im Islam symbolisiert die Frau das Verbindende in der Gesellschaft, sondern auch in Judentum, Christentum und später im säkularen Nationalismus. Christina von Braun.
In allen drei Religionen wird der Gemeinschaftskörper als ein weiblicher Körper gedacht, also Israel als Braut Gottes oder die Umma als die große, alles umfassende Mutter und die Ekklesia als ein weiblicher Körper, die Kirche als ein weiblicher Körper, was dann später hinüberwandert in die Nationalallegorien, Britannia, Germania und so weiter.
In allen drei monotheistischen Religionen ist die Geschlechterordnung samt entsprechender Bekleidungsvorschrift für die Frau eng mit dem Gottesbild verzahnt. In ihr spiegelt sich, wie Menschen ihr Verhältnis zu Gott sehen. Dies eine Kernaussage der Genderforscherin und Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun. Dabei gäbe es grundlegende Unterschiede zwischen Christentum auf der einen, Judentum und Islam auf der anderen Seite. Unterschiede im Gottesverständnis, die bis in die heutigen hochemotionalisierten Debatten um Schleier und Frauenbild hineinwirken.
Nehmen wir die drei monotheistischen Religionen des Buches, Judentum, Christentum und Islam. Dann können Sie sehen, dass in der jüdischen Religion und im Islam es einen unsichtbaren Gott gibt. Ein Gott, wo die Grenze zu dem, was das Bereich des Menschen ist, die Welt ist, nie überschritten werden kann. Diese Grenze zwischen Gottes Ewigkeit, Gottes Unendlichkeit, aber auch Gottes Unsichtbarkeit kann nie überschritten werden von dem Sterblichen an die Welt gebundenen Menschen. Das ist sozusagen das Grundprinzip, sowohl von Judentum und Islam. In der christlichen Religion hingegen haben sie einen menschgewordenen Gott. Genau diese Grenze zu überschreiten, ist Teil der Heilsbotschaft in der christlichen Religion. Einen menschgewordenen Gott, der mitgelitten hat mit der Menschheit und gestorben ist.
Und diese Nähe bzw. Distanz zu Gott widerspiegelt sich in der Geschlechterordnung, im Verhältnis von Mann und Frau, so Christina von Braun. Man könne sehen,
dass es sowohl im Islam als auch in der jüdischen Religion ein Gesetz gibt der strikten Segregation zwischen den Geschlechtern. Also die Grenze zwischen Mann und Frau kann nicht überschritten werden. Nie kann ein Mann eine Frau sein oder in diesen Bereich hinübergehen und nie kann eine Frau ein Mann sein. Und ein Gutteil der Ritualgesetze, die sich auf den männlichen oder den weiblichen Körper in der jüdischen Religion beziehen, zeigen genau das oder ritualisieren genau das, diese Nichtüberschreitbarkeit der Unvollständigkeit des männlichen und des weiblichen Körpers. Diese Segregationsgesetze werden zwar sehr oft interpretiert als eine Herabsetzung des weiblichen Körpers, aber im Prinzip geht es darum, dass sowohl der männliche als auch der weibliche Körper unvollständig sind, sterblich sind und folglich und immer wieder an diese Unvollständigkeit erinnert werden müssen. In der christlichen Religion hingegen haben sie ein Symbioseideal zwischen den Geschlechtern. Nicht nur wird das Fleisch eins, sondern die christliche Religion ist auch die einzige der Welt, die die Unauflösbarkeit der Ehe proklamiert hat. Und auch hier wieder Paulus, der gesagt hat, so soll der Mann sein Weib lieben, als sei sein eigener Leib. Das heißt, diese Unauflösbarkeit, der Mann ist das Haupt, die Frau ist der Leib in der Ehe, zeigt, dass hier ein Körper verschmolzen ist und dass in der christlichen Religion ein Ideal der Geschlechterverbindung, die so intensiv ist, dass ein einziger Körper daraus entsteht. Also genau das Gegenteil von Segregation.
Das Symbioseideal von Mann und Frau versinnbildliche für Christinnen und Christen die Möglichkeit der Vereinigung von Gott und Mensch, auch wenn dies den meisten nicht bewusst sei. Die Segregation der Geschlechter im Islam samt Verschleierung der Frau hingegen symbolisiere für Musliminnen und Muslime die nicht überwindbare Grenze zwischen Göttlichem und Menschlichem. In diesen unterschiedlichen Denk- und Glaubenswelten liegt für Christina von Braun der Schlüssel zum Verständnis zwischen Orient und Okzident. Wer Kleidercodes deuten wolle, müsse den Zusammenhang von Geschlechterordnung und Gottesbild durchdenken, müsse bedenken,
dass die Geschlechterordnung ein Spiegelbild der Art ist, wie das Verhältnis von Gott und Mensch gedacht wird.
Der Glaube an die Unmöglichkeit, Gott sichtbar zu machen, habe in Islam und Judentum zum Bildverbot geführt. Im Christentum hingegen, mit einem menschgewordenen und damit sichtbaren Gott, belegen Bilder sozusagen, dass Weltliches und Transzendentes sich vereinigen können, so die Kulturwissenschaftlerin. Dabei darf nicht nur Christus, sondern gar Gott Vater dargestellt werden. Ex occidente luc, aus dem Westen der Blick, aus dem Westen die Lust, die Wahrheit zu entdecken und sichtbar zu machen. So bringt es Christina von Braun auf den Punkt. Und wie wirkt sich diese ursprünglich christlich geprägte Kultur des Sehens auf den weiblichen Körper im Westen aus? Die Genderforscherin hat eine provozierende These. Die Suche nach der nackten göttlichen Wahrheit im Christentum sei letztlich auch der Motor für die fortschreitende Entkleidung der Frau in Mode, Werbung und Film. Die Genderforscherin spricht von einem zunehmenden Druck auf die westliche Frau, Haut zu zeigen. Die freizügige Kleidung ist für sie nicht einfach Ausdruck von Emanzipation.
Wir sind es gewohnt, den entkleideten weiblichen Körper als ein Symptom von Freiheit zu sehen. Und das ist ein Topos, der interessanterweise auch von vielen Frauen aufgegriffen wurde. Aber man muss sich wirklich mal fragen, wie und warum ist es zu dieser Entkleidung gekommen? Und dann merkt man doch sehr bald, dass es sehr wenig mit weiblicher Freiheit zu tun hat. Die wirklich rasant schnelle Entkleidung des weiblichen Körpers. 100 Jahre sind nichts mentalitätsgeschichtlich, um von einem von oben bis unten verkleideten Körper zu einem entkleideten Körper zu gehen, wie er jetzt im öffentlichen Raum, sagen wir mal, eine Selbstverständlichkeit geworden ist in den Industrieländern.
Wann und wie setzte sich die Entkleidung der westlichen Frau durch? Christina von Braun holt weit aus und skizziert eine Geschichte des Sehens ab Renaissance.
Sie haben mit der Renaissance ganz viele wissenschaftliche Neuerungen, die aus dem islamischen Raum hinübergewandert sind, aus der Medizin, aus der Mathematik, aus vielen Bereichen, wo der Islam viel weiter war als das christliche Abendland. Aber es gibt ein Gebiet, in dem das Christentum oder die christliche Gesellschaft tatsächlich ganz große wissenschaftliche Neuerungen gebracht hat, eines von mehreren, und das sind die Visualitätstechniken. Die Techniken, nach denen man Fernrohr, Mikroskop, Zentralperspektive, alle möglichen Techniken, die es erlauben, Dinge, die man eigentlich nicht sehen kann, dennoch sichtbar zu machen oder näher zu holen, sie zu penetrieren mit den Augen und so weiter. Und diese Visualitätstechniken werden dann im 19. Jahrhundert zur Entwicklung der Fotografie, Film und dieser Techniken führen.
Und warum haben sich diese Visualitätstechniken im Okzident durchgesetzt, nicht aber im Orient? Die Kulturwissenschaftlerin erklärt auch diese Entwicklung mit Rückgriff auf die unterschiedlichen Gottesvorstellungen. Dort der verborgene Gott in Judentum und Islam, hier der Topos des sichtbar gewordenen Gottes im Christentum.
Dieser Topos wandert hinüber in die säkulare Welt und wird dazu führen, dass in der säkularen Welt, in der Wissenschaftswelt, das Sehen, die Wahrheit sehen zu können, so ein dominanter Motor der Wissenschaft wird und dann eben zu der Erfindung dieser ganzen Visualitätstechniken führt.
Die Entwicklung dieser Visualitätstechniken kommt nach Christina von Braun besonders in der Schärfung des Blicks auf den weiblichen Körper zum Ausdruck. Dabei zieht sie eine Linie von den entblößten Figuren in der Kunst der Renaissance bis zur Frau im Bikini nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Entkleidung der Frau beschleunigte sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts, dank einem neuen Sehgerät.
Mit der Fotografie. Ab 1850 allmählich wird der weibliche Körper zunehmend entkleidet, weil man etwas entdecken kann, die Entdeckung, die dem Wissenschaftsdrang, dem Freiheitsdrang zugrunde liegt, dieses wissenschaftlichen, von der Visualität geprägten Denkens, wird am weiblichen Körper praktiziert und dargestellt. Das heißt, wenn wir eine solche Entkleidungsgeschichte des weiblichen Körpers in der westlichen Welt haben, dann hängt das auch mit der Macht der technischen Sehgeräte zusammen. Die technischen Sehgeräte praktizieren oder beweisen am weiblichen Körper ihren Entdeckungsdrang und ihre Macht über den menschlichen Körper.
Kleidung im Okzident, Verschleierung im Orient. Für Christina von Braun kann das eine nicht ohne das andere gedacht und diskutiert werden. Die verschleierte Frau gehört jetzt auch zum Straßenbild des Westens. Was löst sie aus in einer Gesellschaft, die alles ausleuchten, alles entdecken will, insbesondere den weiblichen Körper?
Natürlich ist für einen solchen Topos, dass ich die Wahrheit sehen kann und dass ich sie vor allen Dingen am weiblichen Körper, den ich mit den Augen penetriere und dem ich den Schleier, der mich von der Wahrheit trennt, herunterreiße. Für eine solche Ideologie des Sehens ist natürlich ein verschleierter weiblicher Körper ein absolutes Widerstandsobjekt.
Die Frau mit Kopftuch, für den fotografischen Blick des Westens eine Provokation.
In gewisser Weise könnte man sagen, da der westliche weibliche Körper eigentlich gar keine Entdeckungsmöglichkeiten, also Ent-Deckungsmöglichkeiten mehr bietet, kommt der verschleierte muslimische Körper im westlichen Raum geradezu wie gerufen, damit diese Macht des Sehens und der Entschleierung ein neues Terrain findet. Und ich glaube, ein Teil der Emotionen um den Schleier hängt eben auch damit zusammen, dass hier sich etwas zu widersetzen scheint, noch dieser Macht des Sehenkönnens.
Deshalb ist der Ruf nach Entschleierung der muslimischen Frau im Westen für Christina von Braun nicht per se ein Aufruf zur Freiheit, sondern der Reflex einer Gesellschaft, die auf alles Verborgene, alles Verhüllte irritiert reagiert, weil sie nur glauben und wissen kann, was sie auch sieht und entdeckt. Schon zu Zeiten des Kolonialismus meinte Entschleierung nicht automatisch Emanzipation, so Christina von Braun. Um 1900 habe etwa der englische Gouverneur in Ägypten, Lord Cromer, eine Entschleierungskampagne lanciert. Begründung? Der Schleier sei, Zitat, Das fatale Hindernis, das die Ägypter davon abhalte, die Höhe des westlichen Denkens und Charakters zu erreichen. Gleichzeitig aber habe Cromer den Zugang von ägyptischen Mädchen zur Schulbildung oder von Frauen zur Universität verhindert. Nota bene, vor seiner Gouverneurszeit in Ägypten war derselbe Cromer in Großbritannien Mitbegründer der militanten Männerliga gegen die Einführung des Frauenstimmrechts. Damals wie heute. Der Schleier muss für vieles herhalten. Als Symbol einer anderen, fremden Geschlechterordnung eigne er sich bestens als Ventil für Ängste des kollektiven Unbewussten im Westen, so die Genderforscherin.
Das Unbewusste einer Gesellschaft drückt sich am deutlichsten in der Geschlechterordnung aus oder in der Art, wie wir mit Geschlecht umgehen, das kollektive Unbewusste. Sie können sozusagen, wenn Sie sich mit der Geschlechterordnung einer Gesellschaft beschäftigen, relativ von viel von den Fantasien begreifen, die diese Gesellschaft in sich trägt und als Norm eventuell auch zur Natur erklärt hat. Und wenn es nun um die Debatte über das Kopftuch geht, dann könnte man sagen, eine der aktuellen Punkte um das Unbewusste der Gesellschaft ist diese enorme Angst vor dem Islam. Da spielen solche Ängste eine Rolle, die zum Teil auch einfach verwendet werden von Populisten, weil sie spüren, Populisten spüren immer besonders deutlich, wo kann ich im Moment kollektive Gefühle an die Oberfläche schwemmen und damit auf Stimmen fangen gehen. Und das ist genau das, was im Moment mit der Angst vor dem Islam passiert.
Die Angst vor dem Islam zeige sich als Angst vor der Infiltration des Fremden in die als Körper gedachte westliche Gesellschaft, so die Kulturwissenschaftlerin. Dies erinnere fatal an die Angst vor den Juden, an den Antisemitismus des 19. Jahrhunderts.
Der Jude infiltriert uns, der Jude ist eine Gefahr, er durchsetzt den Kollektivkörper der arischen oder französischen Nation. Und diese Bilder von der Infiltration des Islam spielen auch jetzt eine wichtige Rolle und erklären sicherlich diese ungeheure potenzierbare Angst und Wut, die wir in einigen populistischen Bewegungen im Moment aktiviert sehen.
Die Angst des Westens vor der Infiltration des Islam hat ihr Gegenstück in der Angst vieler Muslime vor der Invasion der westlich-säkularen Kultur. Und wiederum wird der Körper der Frau zur Projektionsfläche. Die islamischen Fundamentalisten wettern gegen die Kommerzialisierung des weiblichen Körpers im Westen in Werbung, Film und Pornografie. Der Westen wirft dem Islam vor, die Frau zu unterdrücken und sieht das im Schleier symbolisiert. Was aber entgegnet Christina von Braun Kopftuchkritikern und Kritikerinnen, die in diesem Stück Stoff partout ein Symbol der Unterdrückung sehen?
Also ich sage ja, es gibt Mädchen, die von ihren Familien gezwungen werden, unbestreitbar das Kopftuch zu tragen und am Sportunterricht nicht teilzunehmen und sich nach einem Regelwerk zu verhalten, das wir als repressiv empfinden. Aber das ist nicht die einzige Erklärung für das Kopftuch. Ich kenne brillante junge Anwältinnen, Deutsche mit türkischem Hintergrund, die das Kopftuch tragen und auch vor Gericht mit dem Kopftuch auftreten, als Anwältin, nicht als Richterin, aber als Anwältin dürfen sie das durchaus. Das Kopftuch kann nicht das Problem sein.
Unbestreitbar gäbe es eine wichtige Emanzipationsbewegung von muslimischen Frauen, die nie einen Schleier tragen würden. Aber ein Gutteil der feministischen Exegese des Islam finde eben auch in Köpfen statt, die von einem Tuch verhüllt seien. Und es gebe jene islamischen Studentinnen vom Lande, soziale Aufsteigerinnen, die sich in der Großstadt das Kopftuch selbstbewusst umbinden würden.
Interessanterweise, dazu gibt es Untersuchungen in Ägypten, aber eben auch in Europa, sind es oft die Frauen, die zum ersten Mal in die moderne Welt kommen. Also die Mütter waren noch im Dorf oder lebten in ganz gläubigen Gemeinschaften und waren aber zum Teil gar nicht mehr verschleiert. Und dann kamen die Töchter und gingen in die moderne Welt hinein, haben ein Studium begonnen, haben sich eine Berufsausbildung angeeignet. Und diese jungen Frauen bei der Konfrontation mit der Moderne und mit der Industriewelt und der freien Marktwirtschaft, solche jungen Frauen haben oft zum Selbstschutz den Schleier. Kurz, das Kopftuch ist so viel mehr als nur Frauenunterdrückung.
Der Dialog zwischen der islamischen und westlichen Welt steckt erst in den Anfängen. Davon ist die Genderforscherin und Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun überzeugt. Wie können Orient und Okzident zusammenfinden? Was ist zu tun, damit hier wie dort nicht Fundamentalisten das Wort führen?
Also sicherlich ist das wichtigste Ziel, das lässt sich nicht konkret fassen, aber ein hoher Grad an Selbstreflexion, aber eben auch an Fähigkeit, sich in den anderen hineinzudenken. Also genau sozusagen nicht die Grenzen um sich zu ziehen und diese Grenzen als feste Strukturen und Normen zu deklarieren, sondern die Fähigkeit, die Position des anderen auch zu begreifen. Das sind sicher Hausaufgaben, die von allen Seiten gemacht werden müssen und die uns vielleicht es ermöglichen werden, mit dem Problem fundamentalistischer Strömungen umzugehen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.